Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Sein bekanntestes Werk ist dafür bekannt, dass 4 Minuten und 33 Sekunden lang einfach nichts passiert. John Cage war ein Komponist mit ungewöhnlichen Ideen, ein Komponist, der musikalische Traditionen, Formen und Hörgewohnheiten in Frage gestellt hat. Heute vor 30 Jahren ist John Cage gestorben. Hier ist ein Ausschnitt aus dem 2. Konzert für präpariertes Klavier von John Cage. Am 12. August 1992 ist John Cage gestorben, Komponist, Hochschullehrer und eine Schlüsselfigur der zeitgenössischen Musik, einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Was aber war das Bedeutende an John Cage, vor allem an John Cages Musik? Das habe ich vor der Sendung unsere Musikredakteurin Caroline Naujoks gefragt.
Na, das Wichtigste ist sicher sein Bruch mit der Tradition. Der Musikschriftsteller Heinz-Klaus Metzger hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, was ein Künstler schafft, sondern was er abschafft. Cage selber hätte vielleicht es weniger pointiert formuliert und hätte gesagt, er hat bestimmte Sachen nicht weitergeführt. Dazu gehört die Neudefinition des Materialbegriffs. Er hat zum Beispiel Radios, Schallplatten, elektronische Geräte verwendet. Er war ein Technikpionier. Dann gibt's die Klangerweiterung des Klaviers. Er hat die Saiten präpariert mit kleinen Stiften und Nägeln, sodass ein ganz merkwürdiges Klangbild entsteht. Er war als Performer unterwegs. Er hat den Zufall systematisch verwendet. Bei ihm gibt's die Gleichberechtigung von Klang und Stille. Das zielt alles auf Intentionslosigkeit. Das heißt, er wollte den subjektiven Ausdruck abschaffen. Das war für ihn nicht mehr wichtig. Und damit richtet er sich natürlich auch dezidiert gegen das Rollenbild des Originalgenies, von das der ganze bürgerliche Konzertbetrieb heute noch lebt.
Können Sie ein Beispiel dafür nennen, für diese Intentionslosigkeit?
Also berühmt ist ein Auftritt aus dem Jahr 1960 in einer beliebten amerikanischen Fernsehshow. I've Got a Secret. Und Cage war 48, als schlanker, hochgewachsener, adretter Mann, sehr korrekt, in Anzug und Krawatte. Und der stellt dort ein Stück vor, das er vor kurzem geschrieben hatte, Water Walk. Und man muss sich die Bühnensituation so vorstellen, in der Mitte ist eine Badewanne, dahinter steht ein kleiner Flügel und dann gibt's eine ganze Reihe von Aufbauten, Tonbandgeräte, Tauchsieder, Mixer, Radios, Kannen, Schüsseln, eine Vase, ein Dampfkochtopf, wo er auf den Knopf drückt und wo es dann Zisch macht, Eiswürfel und so weiter und so weiter. Und das Publikum war natürlich amused, die fanden das toll. Und als der Moderator gefragt hat, wie das Stück heißt, sagte er Waterwalk. Einfach, weil in der Wanne Wasser drin ist und weil er, während er das Stück spielt, hin und her laufen muss. Das war natürlich irgendwie mehr Unterhaltung und Klamauk. Das zeigt aber auch sehr charmant, wie hier sämtliche musikalische und aufführungspraktische Konventionen ausgehebelt werden.
Und warum war John Cage das so wichtig? Ich meine, das 20. Jahrhundert war ja eher eine Zeit, in der Traditionen und Konventionen in Frage gestellt wurden. Aber woher kam dieser Impetus bei John Cage speziell?
Der französische Komponist Pierre Boulez, der ja erst ein Freund und dann in gewisser Weise auch ein Antipode zu Cage war, der hat gesagt, wenn eine Zivilisation zu viel Gedächtnis und keine Kreativität hat, wird diese Zivilisation sterben. Gemeint war damit natürlich, wir haben seit 1850 eine Revolution des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Wir leben im Computerzeitalter, wir überwinden Entfernungen, wir spalten Atomkerne, wir machen Weltraumexpeditionen. Das heißt, wir nehmen alles auseinander und setzen es neu zusammen. Und nun die Musik soll nach wie vor eine vorstrukturierte und sklavisch aufeinander bezogene Einheit sein von Melodie, Harmonie und Rhythmus. Wenn man das heutzutage verkehrstechnisch ausdrücken wollte, würde man sagen, statt E-Autos zu fahren, würden wir noch in langen Reifröcken dasitzen und Postkutsche fahren. Ja? Aber es geht nicht nur um diese Oberflächenphänomene. Man muss etwas anderes verstehen. Hierarchie und dynastische Strukturen funktionieren nicht auf Dauer, weil einfach Innovationen und Erfindungen, die finden immer kollektiv statt. Und das hatte Cage verstanden, und gegen diese unreflektierten Konditionierungen richtet sich Cage, wenn er das zum Beispiel auf eine sehr amüsante Art und Weise auseinandernimmt.
Es gibt ja ein Stück von John Cage, das wohl sein berühmtestes ist, das immer wieder genannt wird, immer wieder zitiert wird, 4:33, ein Stück, in dem nichts passiert. Was hat es mit diesem Stück auf sich?
Cage erfand dieses Stück 1952 und er hatte kurz zuvor in einer Ausstellung The White Paintings gesehen von Robert Rauschenberg. Das ist eine Reihe aus mehreren Paneelen zusammengesetzter Bilder, die nichts als die gemalte Leinwand zeigen, die weiße gemalte Leinwand. Und Kritiker haben natürlich sofort gesagt, das ist ja keine Kunst, aber Cage hat die Dimension dessen verstanden, was da eigentlich verhandelt wird. Denn Rauschenberg hat mit der Ergänzungsleistung des Zuschauers gerechnet. Und Cage hat gesagt, dass ihn diese Erfahrung zu 4:33 animiert hat. Das ist nicht einfach nur Stille. Obwohl er mit Zufallsoperationen arbeitet, ist das Stück genau strukturiert. Das hat drei Sätze. Das erste ist 33 Sekunden, das zweite 2:40 und das dritte 1 Minute 20. Und zwischen den Sätzen wird der Klavierdeckel immer geschlossen, um der Wahrnehmung einen Rahmen zu geben. Das ist wichtig. Oft wurde gesagt, es ist ja eigentlich nur eine Meditationsübung oder man soll derweil auf das Vogelgezwitscher oder die Umweltgeräusche hören. Aber so einfach ist es nicht. Es geht hier um einen Bewusstmachungsvorgang, und zwar im Umkehrschluss. Für Cage besteht die essentielle Bedeutung von Stille darin, dass man den Vorsatz aufgibt, etwas zu hören. Dass man sich also bewusst entscheidet, etwas als still wahrzunehmen oder das Bewusstsein abzuschalten. Das hat dann natürlich eine wahrnehmungspsychologische Dimension.
Und das klingt auch sehr buddhistisch auf eine Art. Ich glaube, John Cage hat sich auch viel mit Zen-Buddhismus auseinandergesetzt. Stille war ja ein zentrales Element in seinem Werk. Lässt sich das denn noch als Musik bezeichnen?
Naja, was ist Musik? Das ist die Frage. Der experimentelle Komponist Dieter Schnebel, auch Cage-Freund und Theologe, der hat manchmal mit seinem Publikum diskutiert und hat dann gesagt, keiner weiß, was Musik ist, aber alle wissen, was sie nicht ist. Ich glaube, Cage war da selber sehr entspannt. Es gibt da den viel zitierten Satz, sie müssen es nicht Musik nennen, wenn der Ausdruck sie verletzt. Darin liegt bei ihm wirklich überhaupt keine Rancune.
Caroline Neujoch, Sie haben jetzt immer wieder von Intentionslosigkeit oder von Zufall gesprochen. Gibt es da nicht auch die Gefahr, dass das Ganze in Beliebigkeit mündet oder vielleicht auch so etwas unfreiwillig Komisches bekommt?
Ja, die Gefahr besteht immer. Das liegt aber nicht unbedingt an Cage und auch nicht am Konzept, sondern das liegt daran, dass es dann schlecht realisiert ist. Der Martin Schüttler hat das mal beschrieben, auch ein Komponist, wie sich bei Cage vieles gegen einen falschen Zugriff von selber zur Wehr setzt. Der hat gesagt, wenn man eine schlechte Interpretation von Cage hört, wo jemand sich nicht genug Mühe gibt, da wehrt sich dann das Stück quasi dadurch, dass es in sich zusammenfällt. Aber bei Cage geht es auch um ein Paradox, nämlich das hinzukriegen, dass man das Nicht-Zelebrierte zelebriert.
Das sagt unsere Musikredakteurin Caroline Naujox über John Cage, den Komponisten und Avantgarde-Künstler, der heute vor 30 Jahren verstorben ist.